Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Herzlich willkommen. Ich wünsche einen guten Tag. Vor 3 Wochen war ich in Paris und habe dort Georg Stefan Troller besucht, den großen Dokumentarfilmer, Autor und Zeitzeugen. Troller hat mehrere Jahrzehnte für das westdeutsche Fernsehen gearbeitet. Pariser Journal hieß seine erste Sendung. Ab den 70er Jahren lief dann seine heute noch legendäre Porträtreihe Personenbeschreibung. Über ihn selbst war damals kaum etwas bekannt. Heute ist Georg Stefan Troller sage und schreibe 101 und blickt auf einen beeindruckenden Lebensweg zurück. Als ich ihm da nun in seiner Dachwohnung in Paris gegenüber saß, wollte ich zunächst wissen, wie geht es Ihnen?
Eigentlich sehr gut. Überraschend gut. Ich habe keine Krankheiten. Ich meine, alle Organe lassen nach mit der Zeit. Aber ich habe keine akuten Krankheiten. Und da meine einzigen Ausgänge heutzutage zu Ärzten sind, sonst gehe ich nicht mehr aus, habe ich seit 3 Monaten keinen Arzt mehr besucht. Also was will man mehr?
Sie sind 101. Ich habe noch nie in meinem Leben mit einem so alten Menschen gesprochen. Und ich muss sagen, dass mir Ihr Alter ziemlichen Respekt einflößt. Ihnen auch?
Nee. Mich bringt es ein bisschen Verlegenheit. Was zum Teufel machst du noch auf dieser Welt? Und hat etwas Komisches an sich. Es ist irgendwie Fiktion, fiktiv. Ja, 100 Jahre, das ist
ein
Märchenalter, ja. Man kommt sich vor wie eine alte Hexe im Knusperhäuschen oder sowas, ja. Was tut man noch auf dieser Welt?
Georg Stefan Troller wird im Dezember 1921 in Wien geboren, in eine gutbürgerliche, bildungsbeflissene jüdische Familie. Knapp 24 Jahre später, am 1. Mai 1945, besucht Georg Stefan Troller als Soldat der US-amerikanischen Armee das Konzentrationslager Dachau. Die Überlebenden waren da schon in Lazarette abtransportiert worden, aber die Leichen waren noch da. Die lagen bergeweise herum. Ich habe Herrn Troller gefragt, ob er damals wusste, was ihn erwarten würde.
Man wusste es, aber man hat sich nicht damit auseinandergesetzt. Die eigenen Verwicklungen in dieser Zeit hat einen doch komplett in Anspruch genommen, ja. Aber man wusste, dass so und so viele Verwandte zurückgeblieben waren und dass ihnen möglicherweise ein Schicksal bevorstand, über das man lieber nicht nachgedacht hat.
Aber wussten Sie wirklich, was ein Konzentrationslager ist? Und wussten Sie, dass da solche Leichenberge rumliegen werden?
Wenn ich mich recht erinnere, wusste ich natürlich von Dachau oder in Österreich gab es ja auch solche Dinge, Wöllersdorf und was weiß ich. Aber nicht von Auschwitz, nicht von Massenmord, nicht von Vergasung. Obwohl meiner Meinung nach die Regierungen, auch die kriegsführenden Regierungen gegen Deutschland Bescheid wussten, aber dieses Wissen nicht verbreitet haben, nicht ausgenutzt haben. Und darüber würde ich gerne etwas sagen, ja?
Bitte.
Es gab eine Reihe von, ich glaube, 4 Filmen, die jeder amerikanische Soldat sehen musste, bevor er nach Europa verschickt wurde. Und die hießen Why We Fight, warum kämpfen wir? Und waren, glaube ich, zum größten Teil von dem Filmemacher Frank Capra in Hollywood hergestellt.
Der später dann die vielen Komödien auch gedreht hat.
Ja, diesen Filmen wurde Auschwitz nicht oder kaum erwähnt, kam nicht vor. Die ganze Judenfrage wurde unterdrückt. Man wollte nicht, dass dieser Krieg ein Judenbefreiungskrieg wäre. Die Capra-Filme zeigten natürlich die Nazis, zeigten Aufmärsche und Nürnberger Parteitag, zeigten Hitler, der die Fronten abmarschiert oder im Auto vorbei defilieren lässt oder was weiß ich. Nicht uns. Wir sollten nicht die Hauptrolle in diesem Krieg spielen. Später dann, als Auschwitz bekannt wurde und als mehr und mehr darüber ruchbar wurde, hat man die Shoah oder den Holocaust zum Zentrum des Nazitums gemacht. Als wäre das einer der Hauptgründe für diesen Kampf gewesen von Seiten der Alliierten. So war es aber nicht.
Nein, so war es nicht.
Nein.
Wie haben Sie damals reagiert, 1. Mai 1945, als Sie in diesem KZ waren und die ganzen Toten gesehen haben? Das war ja noch mal was anderes als der Krieg.
Ja. Die lagen herum auf dem Appellplatz, verhungert, skeletös, tote Skelette mit gelber Haut überzogen. Warum die auf dem Appellplatz lagen, war uns nicht klar. Und mein erstes Gefühl war, das alles ist ein Puppenspiel, von den Alliierten inszeniert, damit die Wochenschau etwas zu drehen hat. Ja, ich konnte nicht glauben, dass Menschen, andere Menschen, in diesen Zustand versetzen. Und dann waren da Schienen, die es heute nicht mehr gibt. Ich habe das Lager hier kürzlich besucht. Und auf den Schienen lange Züge und in den Zügen aufgestapelte Leichen, die aus anderen KZs herangeschafft wurden. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht weil die Brennöfen in anderen KZ nicht ausreichten oder so etwas, ja. Die wurden herübergebracht und die haben tagelang in diesen Zügen übereinander gestapelt, irgendwie überlebt, kamen aber zumeist bereits tot an, verhungert, verdurstet. Die haben einander das Blut angezapft, um etwas zu trinken zu haben. Einige sind noch aus dem Zug. Es gelang ihnen noch, nach Ankunft aus dem Zug herauszukriechen und sie lagen tot vor den Waggons. Das alles war wie ein Albtraum.
Träumen Sie manchmal davon?
Ja, ich träume von anderen Dingen. Davon eigentlich nicht. Aber dass ich selber, weil ich hatte ja dann das Gefühl, ich könnte ebenso gut selber hier liegen. Wieso liege ich nicht hier? Wieso bin ich nicht einer von diesen Skeletten? Verbrennungsöfen gab es auch. Die haben alles abgebaut seitdem. Ich frage mich, warum. Ich habe Verbrennungsofen fotografiert. Immer kommen Leute und sagen, es gab das nicht, ja. Aber ich habe es fotografiert und so waren die Leichen in den Öfen drin.
Sie hatten eine Kamera dabei.
Ich habe fotografiert, ja. Ich hatte im Krieg eine Leica erobert und habe mit der Aufnahmen gemacht. Habe dann die ganzen Fotos auch der Lagerverwaltung nach dem Krieg geschenkt, ja.
Nicht der Lagerverwaltung, der Verwaltung der Gedenkstätte.
Ja, genau. Entschuldigung. Ja. Ich war ja mit meinem Team da. Wir waren ja ein Team von Gefangenenvernehmern, die miteinander auch schon mal Deutsch sprachen. Und das hörte eine, die Militärverwaltung hat ja in Autobussen eine Menge Bevölkerung herangekarrt ans Lager.
Die Amerikaner haben ja die Deutschen herangekarrt, ja.
Genau, damit sie nicht nachher sagen können, sie haben es nicht gewusst, sie haben von nichts gewusst, ja. Und da kam eine Frau auf mich zu, die mich Deutsch sprechen gehört hatte, mit meinem Kollegen Adler und sagte, das hättet ihr uns auch nicht antun brauchen. Einer dieser unvergesslichen Sätze, ja.
Und sind Sie da nicht explodiert vor Wut? Also das ist doch so ein ungeheuerlicher Satz.
Ja. Man hat ja doch immer gehofft, dass die Verwandten und so weiter die Lage überleben würden. Dass also praktisch alles ermordet wurde, damit haben wir nicht gerechnet. Später fuhr ich dann, ich hatte ja Familie in Böhmen und Mähren, weil mein Vater von dort stammte. Und hier fuhr die Geschichte meines Cousins Ludwig. Es gab eine Baracke, in der Karten gespielt wurde. Irgendjemandem war es gelungen, Karten versteckt mitzubringen.
Eine Baracke in einem Konzentrationslager?
In Auschwitz.
In Auschwitz.
Ja. Und mein Cousin Ludwig, der immer schon ein schlauer Bursch war, gewann. Und der erste Preis war ein Fingerhut. Es gab ja nichts. Er gewann den Fingerhut, steckte ihn in die Tasche, ging zu seiner Baracke zurück. Abends wurde er angehalten von einem, ich glaube, Capo. Also gar nicht von einem SSler. Der hat ihn abgetastet, der fand den Fingerhut und das war der Tod meines Cousins. Er wurde wegen verbotenem Transport von Wertsachen oder sowas umgebracht.
Wegen eines Fingerhuts.
Ja.
Herr Troller, Sie haben gerade gesagt, Sie gehörten zu einem Team, das war IPW, Interrogation of Prisoners of War. Also Sie waren Vernehmer von Kriegsgefangenen, von deutschen Kriegsgefangenen. Also Sie waren Angehörige der US Army, sprachen ja aber Deutsch. Also haben Sie, der amerikanische Soldat, der geborene österreichische Jude, der vor den deutschen Nazis fliehen musste, diese deutschen Soldaten befragt. Ich habe mal mit einem Kriminalpolizisten gesprochen, Mordermittler, und der hat gesagt, naja, wenn man etwas von den Leuten erfahren will, dann muss man sich sensibel verhalten, muss auf die Gefühle und Bedürfnisse des Menschen, den man verhört, eingehen, darf seine Tat nicht verurteilen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Sie so mit den deutschen Soldaten umgegangen sind. Sie müssen die doch gehasst haben.
Das alles ist, es sind sehr komplizierte Gefühlslagen. Ich war ja mit der deutschen Kultur groß geworden. Deutsch war die von mir geliebte Sprache, die ich nie aufgegeben habe, im Unterschied von vielen anderen Emigranten. Deutsch sprechen zu hören oder Deutsch zu sprechen mit anderen Leuten war auch irgendwie ein Glücksgefühl, einander nahe kommen, da man dieselbe Sprache spricht. Ich habe diese Leute nicht gehasst. Die Tatsache ist, dass wir einmal eine ganze Kompanie von, Funkmäusen, wie man es damals nannte, also Funkmädchen, ja, gefangen genommen habe. Es war Weihnachten 1944. Wir brachten sie in eine Scheune unter auf Heu. Und die sangen Weihnachtslieder. Und der Troller stand da und hat die Weihnachtslieder gerührt angehört. Und ich weiß noch, dass ich einen Weihnachtsbaum haben wollte. Und dass der Weihnachtsbaum aus deutschem Territorium kommen sollte. Und dass ich und ein paar Freunde losgezogen sind und hinter den deutschen Linien eine Tanne abgehackt haben. und zu uns ins Lager brachten. Ich will das nicht ableugnen. Das gehört dazu. Ich war jahrelang mit deutscher Kultur groß geworden, mit deutschen Gedichten, mit deutschen Liedern, deutscher Musik und so weiter. Und hatte viele Jahre lang gedarbt, weil nichts davon vorhanden war in meinem Leben. Und auf einmal kam das auf mich zu.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, ein Gespräch mit dem Dokumentarfilmer und Autor Georg Stefan Troller, aufgenommen vor 3 Wochen in dessen Pariser Wohnung, in Gesellschaft von Carter Foxy übrigens. Georg Stefan Troller kommt im Dezember 1921 in Wien auf die Welt. Mit im Haushalt leben damals nicht nur die Eltern und ein älterer Bruder, sondern auch ein Kinderfräulein.
Ja, das war selbstverständlich. In bürgerlichen Familien hatte man eine Köchin und ein Fräulein. Und einmal wöchentlich kam die Näherin, um die Knopflöcher auszubessern. Und einmal wöchentlich kam die Waschfrau, um deine Wäsche zu übernehmen und im Keller zu waschen.
Und was hat das Fräulein für Aufgaben gehabt?
Das Fräulein war die Erzieherin. Sie hatte aufzupassen, dass wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir rechtzeitig für die Schule aufwachen, schlafen gehen und so weiter.
Also eine durchaus wohl situierte Familie. Ihr Vater hat einen Pelzhandel betrieben, en gros und en détail, wie es so schön heißt. Was für ein Verhältnis hatten Sie eigentlich zu Ihrem Vater? Es klingt immer wieder so durch, als wenn der eigentlich nie so richtig zufrieden mit Ihnen gewesen sei.
Ja, das war es wohl. Väter waren damals so und jüdische Väter mit 2 Söhnen mussten darauf schauen, dass der eine Sohn das Geschäft übernimmt und der andere darf studieren.
Und Ihr älterer Bruder sollte das Geschäft übernehmen?
Ja, und war absolut geschäftsunfähig, wie auch ich selber. Vater war schon 2. oder 3. Generation in der Familie, die ursprünglich Hutmacher waren und dann erst ins Pelzgeschäft überwechselten. Und da hatte er 2 Söhne, die beide hoffnungslos waren in geschäftlichen Dingen. Mein armer Bruder hatte in der Hochschule für Welthandel zu studieren, was ihn überhaupt nicht interessiert hat. Ich durfte ins humanistische Gymnasium, Latein und Griechisch. Ja, das war schon interessanter.
Was war denn mit der Mutter?
Mütter hatten nichts zu sagen. Meine Mutter war die Gutmütigkeit in Person. Sie hat sich alles gefallen lassen, war gemütlich, war liebevoll und war in der Familie an der Erziehung nicht beteiligt.
Ach, das machten dann das Kinderfräulein und der Vater, die Erziehung.
Und natürlich die Schule, die ja sehr streng war. Und ich war in der Jugendbewegung 5 Jahre lang. Das war ein ganz starker Einfluss auf mich.
Was war das für eine Bewegung?
Nur eine Art Pfadfinder, aber, naja, die offiziellen Pfadfinder waren natürlich Antisemiten, haben Juden ausgeschlossen und so weiter. Und wir haben unseren eigenen Bund gegründet. Der hieß Neupfadfinderbund. Ich habe das geliebt. Das war die Erlösung vom Vaterhaus und von der Schule.
Sehen Sie, das ist etwas, was ich gar nicht wusste, dass die Pfadfinder Juden nicht aufgenommen haben. Haben Sie denn, also jetzt vor 1938...
Es gab ja ab 1934 gab es eine Diktatur in Österreich.
Ja.
Die christlich-sozialen, die sich da dann Vaterländische Front nannten. Alle Parteien waren verboten, auch die Nazis eine Zeit lang. Ja, Foxy.
Jetzt kommt uns hier gerade Herr Trollers Kater. Ihr Stock ist umgefallen. Der Kater besuchen hier auf dem Tisch. Das ist mein Wasser, Foxy.
Foxy, hau ab. Hm. Ja, will ein Küsschen, ja,
Foxy,
so ist
ich
das.
Dich auch. Ja, aber jetzt ja, mal ja, nicht. Ja. Komm.
Allez. Allez, full camp. Ciao, ciao. No, 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 Foxy, no.
Okay, ja, wir waren
in
bei
der unter den
Diktatur.
Christlich-Sozialen herrschte ein nicht offizieller, aber ein inoffizieller Antisemitismus. Und das hat mit der katholischen Kirche zu tun, die ihrerseits auch antisemitisch war. Und wir hatten natürlich Religionsunterricht getrennt, Katholiken, Protestanten und Juden in drei verschiedenen Klassenzimmern, zweimal die Woche. Und wenn wir von unserem Unterricht bei Rabbiner Murmelstein zurückkamen ins Klassenzimmer zu den Klassenkameraden, mit denen wir alles geteilt hatten, diese Leute murmelten jetzt ganz laut, wenn wir ins Klassenzimmer zurückkamen: Ihr habt ihn umgebracht. Verstehen Sie, was das heißt?
Ja, Sie haben unseren Herrn Jesus umgebracht.
Hm. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Dagegen kann man sich nicht wehren.
Also Sie haben schon auch lange vor dem Einmarsch der Nazis Antisemitismus erlebt in Wien, in Österreich.
Österreich, ja, dabei war Wien noch besser dran, weil Wien ja das rote Wien war, eine Sozi-Stadt, ja, wurde von Sozialdemokraten regiert. Die Provinz war hundertprozentig antisemitisch. Das begegnet einem überall, wohin immer man kam. Ich weiß, einmal war auf unserem Eislaufplatz ein Wettbewerb, ein Kostümfest. Jeder durfte im Kostüm erscheinen. Meine Mutter hat das, die unglückliche Idee gehabt, wir sollen in Schottenröckchen kommen. Ja. Mein Bruder und ich tauchten da auf. Und natürlich ging ein Raunen durch den ganzen Eislaufplatz. Schaust die zwei Juden an, jetzt kommen die schon in Röckeln wie die Weiber. Das sind Dinge, die einen tödlich treffen, die einen zu Selbsthass bringen. Warum musste man geboren werden? Warum musste man einer jüdischen Familie geboren werden? Das ist eigentlich Vaters Schuld.
Also Sie fanden das nicht ungerecht, sondern Sie fanden ungerecht, dass Sie Jude waren?
Ja. Solange es keine organisierte Minderheit gab, der man sich anschließen konnte, wie nachher in unserem Jugendbund, hat man letztlich an die Mehrheit geglaubt. Umso mehr als alle Lehrer und alle Klassenkameraden an diese Mehrheit geglaubt haben. Man war Feind, man war isoliert, man war verachtenswert. Und damit bringt man einen dazu, sich selber zu verachten.
Im März 38 ist ja dann die deutsche Wehrmacht in Wien einmarschiert, jubelnd begrüßt worden. Es folgte der sogenannte Anschluss Österreich. Also Österreich wurde zu einem Teil des Deutschen Reiches. Und Sie mussten das humanistische Gymnasium verlassen, auf das Sie, glaube ich, trotz allen Drills sehr gerne gegangen sind. War das auch so? Haben Sie das auch wieder so als einen eigenen Fehler erlebt? Oder waren Sie vielleicht auch mal wütend auf die Aggressoren?
Beides. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass als wir ausgeschult wurden, wie das hieß, im April oder so, 38, ja, wurden wir alle ins Konferenzzimmer geladen, alle jüdischen Schüler, um uns von den Lehrern zu verabschieden. Und ich weiß, dass unser Klassenlehrer, also in Österreich ist der Klassenvorstand, Professor Müller, mit einer dicken wienerisch-plätschen Parteiabzeichen, illegales Nazi-Parteiabzeichen, im Knopfloch, mir die Hand schüttelte und sagte: Troller, Sie waren ja einer meiner Besten. Ewig schade, dass Sie nicht an der nationalen Revolution teilnehmen können. War ein guter Professor. Meine Liebe zur deutschen Sprache und zur deutschen Literatur beruht zum Teil auf seinem Unterricht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war ja schließlich bis zu meinem 17. Lebensjahr da. und habe mich mit dieser Kultur identifiziert. Ich gehörte dazu, dem österreichischen deutschen Kulturkreis, ja. Ich verstand einen Mann wie Josef Roth mit seinem Radetzky-Marsch, ja. Ich bin erst 3 Jahre nach der Monarchie geboren. Dieser verliebte Patriotismus zur österreichisch-deutschen Kultur, auch zum Bauerntum, wir haben in den Winterurlaube immer auf Bauernhöfen verbracht, das waren alles Dinge, die man geschätzt hat, dass die Bauern um dieselbe Schüssel saßen, jeder mit seinem Holzlöffel und alles aus der gleichen Schüssel löffelte, ja. Dass vorher ein Gebet gesprochen wurde, ganz wie bei den Juden, ja. Das alles sind Dinge, die mir tief, tief eingepfropft wurden in meiner Kindheit, die ein Teil meines Erwachsenwerdens bildeten. Ich will das nicht ableugnen. Und dass ich am Ende mit meinen Sendungen und meinen Filmen und so weiter über Jahrzehnte hinweg doch einen gewissen Erfolg beim deutschen Publikum hatte, beruhte auf dieser Liebe.
Ja, Sie sind ja ein unglaublich belesener Mensch. Das merkt man ja allen Ihren Werken an. Und ich habe gedacht, Sie haben garantiert schon als Junge wie verrückt gelesen.
Ja, ja.
Und auch Gedichte geschrieben. Ich glaube auch eins fürs Geschäft Ihres Vaters. Kaufst du nicht die Trollerfelle?
Dann erfrierst du auf der Stelle. Reimen musste ich sich auf jeden Fall. Ich habe vorgestern vor 3 Tagen zum ersten Mal den Dichter Wolf Biermann hier begrüßen können bei mir. Und bei Biermann reimt sich auch alles.
Das stimmt. Ja, also Sie durften kein Abitur machen, beziehungsweise keine Matura, wie es in Österreich heißt. Und Sie haben dann Buchbinder gelernt. War das sozusagen, ja, vielleicht nicht second best, aber so das drittbeste doch auch etwas? Also sind Sie auch ein bisschen ein Handwerker, ein Troller?
Ja, ja. Einen Tag lang hatte ich eine Art beleidigtes Selbstmitleid, dass ich vom Bourgeois zum Handwerker abgesackt war. Vom 2. Tag an habe ich dieses Metier geliebt. Habe dann auch jahrelang auch in Amerika von der Buchbinderei gelebt. Und hatte immer die Idee, wenn ich aufhöre mit der Filmerei, gehe ich wieder zu einer kleinen Buchbinderei hier in Paris und mache meine Sache weiter. Aber die gibt es nicht mehr. Kein Arsch ist mehr interessiert an Buchbinderei und an alten Büchern und so weiter. Aber für uns war Buch Magie. Magie. Wie ein Zauberbuch. Jedes Buch wie ein Zauberbuch.
Und wir gehen noch einmal zurück ins vergangene Jahrhundert. 1938 musste die Familie Troller vor den Nazis aus Österreich fliehen. 7 Jahre später, 1945, kommt Georg Stephan Troller zurück als amerikanischer Soldat und er reist auch in seine Heimatstadt Wien und geht dort zur früheren Familienwohnung.
Naja, das ist auch eine von meinen lustigen Geschichten. Ich ging in unsere letzte Wohnung und die Frau machte auf und sagte, verschwinden Sie hier, Plünderzeit war gestern. Heutzutage leben wir wieder in einer Demokratie oder irgend so etwas, ja. Und machte mir die Tür vor der Nase zu und ich konnte noch ganz schnell einen Blick hineinwerfen auf den Schrank, in dem meine Bibliothek gestanden war. So, und jetzt zu meinem 100. hat eine Wiener Filmemacherin einen Film über mich gemacht und ich ging diese Wohnung zum ersten Mal seit 80 Jahren wieder besuchen. Nun war also die Enkelin der damaligen Besitzerin da. Und alles war verändert. Nur der Bücherschrank war noch da. Und in dem Bücherschrank meine Bücher, die ich zu Bar Mitzwa, also zum 13. Geburtstag geschenkt bekommen habe. Das war damals üblich, dass man zu Bar Mitzwa von den Verwandten Bücher geschenkt bekam. Ja, was denn? Griechische Helden sagen, germanische Helden sagen, der gesammelte Wilhelm Busch. Und die Dame sagte, sie hätte leider die Schlüssel verlegt, sie könnte mir das nicht aufmachen. Aber ich konnte einen Blick hineinwerfen und ich wusste, wenn ich an diese Bücher rankomme, da steht, wenn ich es aufmache, für unseren lieben Schorschi zur Bar Mitzwa.
Ich habe den Film gesehen von Ruth Rieser, Auslegung der Wirklichkeit.
Der war nicht schlecht.
Und in dem Film wird eben gezeigt, auch wie sie diesen Bücherschrank erkennen.
Ja,
und die Dame danach befragen. Und die sagt ganz fröhlich, freundlich, den habe ich von meinen Eltern.
Ja.
Und Sie sagen gar nichts.
Ich sage nichts. Ich wollte mich auf gar keinen Fall auf irgendeinen Streit einlassen oder auf eine Szene. Aber es war ein ganz eigentümliches Gefühl. Nach wie lange? 75 Jahren oder so. Auf einmal, wenn auch nur durch eine Glasscheibe, die Bücher wiederzusehen, die meinen Büchermanie begründet haben.
Naja, aber diese beiden Szenen, also 1945 und, weiß nicht, 2020 oder so vielleicht, einmal in unfreundlich, einmal in freundlich, laufen ja darauf hinaus, dass jedes Mal die Frauen sagen, das ist jetzt meins, hau ab. Ob wir das dir oder deinen Eltern geklaut haben, interessiert uns nicht, gehört uns jetzt. Und dass Sie da jetzt so fröhlich drüber lachen, das finde ich schon sehr erstaunlich.
Das ist ein bisschen ein zynisches Lachen, aber auch ein Lachen der Befreiung, dass man darüber steht, dass diese Dinge einen nicht mehr ins Herz treffen. Man hat überlebt, man hat lange gelebt, länger als die meisten Nazis gelebt. Worüber soll man sich beklagen? Aber es bleibt ein Gefühl der Seltsamkeit dem Leben gegenüber oder dem eigenen Leben gegenüber. Aber sehen Sie, Hunderttausende oder Millionen junger Männer sind in diesen Krieg gezogen und haben die entsetzlichsten Dinge mitgemacht. Worüber soll ich mich beklagen? Dass meine Kinder Bücher in einer anderen Bibliothek stehen?
Wenn wir jetzt an diesen ersten Besuch denken, 1945, war das dann auch der Grund dafür, warum Sie nicht zurückgekehrt sind in Ihr geliebtes Wien, in Ihre geliebte Kultur?
Nein, ich wäre zurückgekehrt. Aber ich bekam, zu meiner Überraschung, ein amerikanisches Stipendium, Fulbright Scholarship, $150 im Monat, damals ein Vermögen, über ein oder sogar zwei Jahre. Studium gratis in der Sorbonne. Wer hätte dem widerstehen können?
Das stimmt.
Aber ein Teil des Herzens bleibt dort hängen, wo man Kind gewesen ist.
Gucken wir noch mal auf das Jahr 1938. Also, die Nazis marschieren in Österreich ein. Alle Juden sind in akuter Lebensgefahr. Sie und Ihre Eltern fliehen, weil Sie eben Verwandte dort haben, nehme ich an, Familie, in das Nachbarland, in die Tschechoslowakei.
Sie sagen fliehen.
Nicht?
Ich bin nachts zu Fuß über die Grenze mit einem Pascha, sagte man damals, Pascheur, einem Schmuggler, ja. Und er schrie, die Grenzer kommen, schnell in das Haus, hier ist zufällig mein Haus. Wir gingen in sein Haus, er packte meine wenigen Habseligkeiten, darunter mein Lieblingsbuch, Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus, schnell unter seine Wäsche und sagte, wir müssen alles verstecken. Ich schlief ein, es war ja 3 Uhr morgens oder so, um 6 Uhr weckte er mich auf und sagte, die Zöllner kommen, wir müssen sofort weg. Ich sagte, mein Koffer, mein Besitztum, mein Buch. Wir schicken alles nach, so wahr mir Gott helfe. An dieses so wahr mir Gott helfe erinnere ich mich noch gut. Ich habe nie mehr etwas davon wiedergesehen. Das war der Grenzübertritt.
Und Ihre Eltern und Ihr Bruder?
Mein Bruder war schon vorher illegal über Aachen nach Belgien und nach England gekommen und wurde natürlich dort, genau wie ich in Frankreich, interniert als feindlicher Ausländer. Das können sie alle. Und wurde nachher, so wie ich, Soldat, nur er wurde britischer Soldat und ich Österreicher.
Amerikanischer.
Amerikanisch, ja.
Und Ihre Eltern haben es dann ja offenbar aber auch noch geschafft nach Prag.
Meine Eltern haben es auch geschafft, weil Vater hatte einen alten Berufsfreund da, Mr. Wantoch, und er hat ihm ein sogenanntes Affidavit ausgestellt, also die Bestätigung, dass er für seinen Lebensunterhalt aufkommen wird. Und damit bekam man ein Visum. Und ich bekam ein Visum in Marseille. Und der Konsul fragte mich sehr schnell in amerikanisch Englisch: "You're not a communist, are you?" Ich hatte kein Wort verstanden und ich sagte: "Yes, yes." Und habe mir damit fast mein Einwanderungsvisum verscherzt, indem ich mich als Kommunist ausgab. Aber er hat glücklicherweise begriffen, dass ich bloß nichts verstanden hatte. Aber von solchen Dingen hängen dann Überlebenschancen ab.
Und das war ja ein weiter Weg bis dahin, nicht? Also erst in Wien Einmarsch der Nazis, dann waren sie in Prag, dann gab es wieder einen Einmarsch der Nazis. Dann ist die Familie Troller geflohen, wenn ich richtig...
Über Italien,
Jugoslawien,
nach Frankreich.
Italien nach
Jugoslawien,
Frankreich,
ja.
Und dort marschierten wieder die Nazis ein.
Ja.
Also ich meine, da muss man doch irre werden eigentlich.
Ja.
Also denken die Nazis sind allmächtig, sie sind überall.
Ja, ja, man hat das Gefühl, sie sind eigentlich nur hinter dir persönlich her. Ja, ja. Wie im Kino. Überall, wo man war, sind sie einmarschiert.
Ich habe mal nachgerechnet, also Sie und Ihre Eltern sind nicht auf demselben Schiff, aber eigentlich auf den letzten Schiffen, die im Sommer 1941 Europa verlassen haben, in die USA, haben sie es noch geschafft.
Aber natürlich auch auf Umwegen.
Aber das waren dann ja 3 Jahre, die sie vorher auf der Flucht und in Lebensgefahr gelebt
und
haben.
Und das Migrantenschiff, auf dem wir fuhren, wurde von einem englischen Kriegsschiff angehalten bei Gibraltar und funkte über Lichtfunk Morsezeichen auf unser Schiff. Und da ich als Pfadfinder Morsezeichen lesen konnte, so stand da: "Landen Sie sofort und schaffen Sie Ihre Belegschaft ab" und so weiter. Ja. Und wir landeten in Casablanca und wir wurden in ein Lager der Fremdenlegion in der Wüste verschickt und haben dort noch einmal 6 Wochen Lagerleben.
Wir waren dann nicht in Ricks Café.
Naja, ich bekam Typhus, weil ich das aus lauter Durst habe ich das Duschwasser getrunken und das war natürlich vergiftet und kam also mit Typhus in Amerika nach. Was soll das? Man hat es überlebt.
Aber diese 3 Jahre auf der Flucht, die man in ständiger Angst lebt?
Ich war irgendwie total überzeugt, dass Gott mich retten wird.
Ach.
Warum? Weil ich ein Dichter war.
Kaufst du nicht die Trollerfülle?
Als solcher hatte Gott gewisse Verpflichtungen mir gegenüber. Ja?
Als Dichter. Das haben Sie gedacht mit 17, 18, 19?
Ja. Ja, ich war nicht nur ein Dichter, ich war ein deutscher Dichter.
Und ich dachte, Sie hätten die ganze Zeit in Angst gelebt, Herr Troller.
Ich habe in Angst gelebt, aber in Zuversicht. Es war nicht so, dass man dauernd in Todesangst geschwebt hat. Man dachte sich, Gott wird helfen. Er ist verpflichtet dazu, weil ich so gute Gedichte schreibe.
Es gibt ja noch etwas, was man so zum Flüchtlingssyndrom rechnet, so dieses Bemühen, bloß nicht aufzufallen, bloß nicht anzuecken, immer freundlich, immer höflich, immer ein bisschen unsichtbar sein. Kennen Sie das von sich auch?
Ja, ja, das kenne ich sehr gut. Ja, ja. Und da man mir es so oft versichert hat, vor allem in Wien, dass ich jüdisch aussehe, lange Nase, schwarze Haare, Vater sah arisch aus. Vater war blond und mit einer Stupsnase. Das hat mich tief beeinflusst, dass ich eigentlich mein Verbrechen an mir trage, dass jeder es erkennt an mir.
Ein Verbrechen an sich?
Jude zu sein. Sowas sitzt ganz tief in einem drin. Hat meine ganze Kindheit und Jugend beeinflusst. Das Gefühl, dass ich eigentlich nicht liebenswert bin und nicht geliebt werden kann. Und dass mir Liebe nicht zusteht, weil ich so hässlich bin. Das sind Dinge, die ganz tief in einem drin sitzen.
Und es gab ja nicht so eine, ich denke so an die Bewegung der schwarzen Bürgerrechtler in den USA. Da gibt es ja so ähnliche Geschichten. Da gab es dann ja diese Gegenbewegung, wo man gesagt hat, extra Black is beautiful. Ja, Schwarz ist schön. Weil ja da den Schwarzen auch immer eingeredet wurde. Ihr seid hässlich, weil ihr schwarz seid.
So ist es, aber niemand sagte, ihr Jude ist schön.
Ja.
Na, ich war überrascht, dass die ersten Frauen mich okay fanden, also akzeptabel, das ist schon das Beste. War überrascht, ja. Und dann, je älter ich wurde, umso mehr fanden sie mich attraktiv. Weiß auch nicht warum.
Und ich sitze Ihnen ja nun gegenüber und ich kann sagen, also die Nase ist natürlich immer noch da.
Jo.
Das Haar ist nicht mehr schwarz, aber erstaunlicherweise ist auch noch ganz viel Haar da.
Ja.
Der 101-jährige Georg Stephan Troller im Deutschlandfunk Kultur. Aufgenommen haben wir das Gespräch, wie gesagt, in seiner Pariser Wohnung im Wohnzimmer. Wir sitzen am Tisch, an der Wand Bilder, die seine verstorbene Frau gemalt hat, im Regal Fotos und Bücher. Und ein Fernseher.
Gestern Abend habe ich einen 3 Stunden langen Film gesehen über, der hieß Madame Chatterleys Liebhaber.
Verfilmung des Romans von D.H. Lawrence.
Ja.
Also Sie sehen Filme, aber nicht in dem Sinne des Fernsehprogramms.
Doch, ich gucke immer die Nachrichten an. Ja. Gucke immer erst eine halbe Stunde Nachrichten und dann schaue ich, ob irgendwo etwas Interessantes an Spielfilmen oder so vorhanden ist. Oder aber ein Fußballspiel, das gucke ich auch gerne. Gestern war sowohl Fußballspiel und nachher auf einmal Lady Chatterleys Liebhaber. Ja, da konnte ich nicht widerstehen und habe bis 1 Uhr morgens, weil ich das Ende vergessen hatte. Wie endet das? Ja, es endet mit nichts. Also weder wird jemand erschossen, noch wird jemand geschieden. Es endet einfach damit, dass die Frau das Fenster zumacht. Aber wunderschöne Liebesaufnahmen. Man sah wirklich, wie das ist, wenn eine Frau einen Mann begehrt und er fällt ihr zu Füßen. Jo, schöne Sache.
Im Jahr 1941, wenige Monate vor seinem 20. Geburtstag, trifft Georg Stephan Troller mit dem Schiff in Amerika ein, als einer der letzten europäischen Juden, die diese lebensrettende Überfahrt antreten konnten. Da war nun also der humanistisch gebildete, gedichteliebende junge Österreicher und das große, junge, unbekümmerte Amerika.
Ja, ja. Im Gegensatz zu den meisten meiner Schicksalskollegen habe ich dieses Amerika nicht gemocht. Fand mich nicht daheim, fand New York, wo wir ja lebten, irgendwie gespenstisch. Ja, es war mir verhasst.
Verhasst? Warum? Fanden Sie es kulturlos?
Ja, ja. Was ja gar nicht stimmte. Es war halt eine Kultur, von der er nichts verstand. Broadway oder Jazz, die aufblühende schwarze Kultur, alles Dinge, von denen ich keine Ahnung hatte und auch nicht haben wollte. Ich war Europäer und wollte Europäer bleiben.
Verrückt ist ja, ich glaube, Sie haben das so ein bisschen nachgeholt, ne? Später, als Sie aus Paris aus Ihre Filme gemacht haben, haben Sie ja viele Filme in Amerika gemacht und sehr kenntnisreiche, wohlwollende Filme über Amerikanerinnen und Amerikaner.
So ist es. Ja, ja, solange man nicht dort leben muss, ist alles wunderbar.
Sie haben ja vorhin schon erzählt, Herr Troller, dass Sie, also Ihr gelernter Beruf als Buchbinder, ist Ihnen da sehr zugute gekommen. Sie haben als Buchbinder gearbeitet. Was haben eigentlich Ihre Eltern gemacht? Ihr Vater, der war doch gerade noch ein großer Herr in Wien. Ich habe irgendwo gelesen, dass Ihr Vater ein Auto besaß, das einzige Auto in der ganzen Straße in den 30er Jahren, man stelle sich vor. Und nun war er plötzlich ein Flüchtling.
Ja. Vater war von einem ungeheuren Lebensmut und Familientreue. Mhm. Er hat einen Berufskollegen überredet, ihn ihm zu finanzieren als Pelzhändler. Und er hat halbwegs unabhängig Pelzhandel weitergeführt und sogar mich in diesem Pelzgeschäft untergebracht.
In New York?
Ja.
Tatsächlich?
Silbermann und Becker. Ich hasste es. Ich entwickelte eine Allergie gegen Pelze und durfte aufhören.
Also Sie haben eine tatsächlich nicht nur eine psychische, sondern eine körperliche.
Ich hatte tatsächlich eine körperliche Allergie. Und der Arzt sagte, ja, Sie sind halt gegen Fell allergisch. Jetzt kann ich meine Karte 1000 Mal streicheln und bin nicht allergisch. Und ich wurde Buchbinder. Vater hat sich und Mutter halbwegs gut durchs Leben gebracht. Mit einem Mut und einem Selbstvertrauen. Dazu muss man aber sagen, dass das Pelzgeschäft auf der ganzen Welt eine jüdische Sache ist, ja. Auch hier in Paris, es gibt jetzt alles nicht mehr, aber es gab eine Pelzstraße, Rue du Temple, und war rein jüdisch.
Wie der Straßenname schon sagt, Tempel.
Ja, ja. Ich bin kürzlich dort gewesen. Es gab noch ein Pelzgeschäft. Damals gab es 20 oder so in der Straße, ja. Und man hat miteinander Geschäfte getrieben, ja, so war das.
Sie müssen ja ziemlich schnell die amerikanische Staatsbürgerschaft auch bekommen haben, oder leicht. Auf jeden Fall wurden Sie ja zur Army, ja, zur genau. Armee dann eingezogen. Haben Sie eigentlich auch gekämpft, also an Kriegsgefechten teilgenommen dann, als Sie mit der Army dann nach Europa gekommen sind?
Na, ich war ein paar Mal unter Beschuss, aber habe... Naja, das alles war sehr kompliziert, aber ich hatte ja dieses wunderbare Erlebnis, dass dann im Ausbildungslager ein Typ auf mich zukam und sagte, you from Germany? Du musst ja ein großer Freund von Hitler sein. Und ich sagte, ja, mein bester Kumpel. Da hat er mich angezeigt und blieb ein Jahr im Ausbildungslager, während die ganzen Kollegen schon lange in Nordafrika gekämpft haben. Zum Teil nämlich angefallen waren, ja. Aber ich nicht. Ich habe Kartoffeln geschält in South Carolina. Als Nazi-Freund.
Tja, Ironie und Armee, das passt nicht zusammen.
Nachher habe ich herausgefunden, was der Grund war, habe mich in der Schreibstube gemeldet, wurde sofort nach Europa verschifft und kam dann in verschiedenen, bei den Pionieren unter und so weiter. Das war ein richtiger Scheißstraßenbau in Italien. Aber, und das ist eben Amerika, und das gibt's nirgendwo sonst auf der Welt. Ich bin per Anhalter geflüchtet aus unserem Lager, bin zur Front, und da sah ich ein großes Schild, IPW, Gefangenenvernehmung. Und ich ging hinein und sagte, könnte jemand brauchen, der Deutsch spricht? Und sie sagten, ja, gerade jetzt haben wir einen Typen verloren. Wenn du in den nächsten 24 Stunden hier aufkreuzt mit deinem Zeug, dann bist du angeheuert. Ich ging zurück, ich nahm mein Zeug, ging wieder per Anhalter dort und wurde Gefangenenvernehmer In anderen Armeen der Welt hätte man mich als, ich weiß nicht was.
Deserteur?
Deserteur. Aber in der amerikanischen Armee genügte ein Telefonanruf von meinem Captain an den Captain in meinem Outfit, in meinem Verein. Wir haben einen Typen namens Troll, könnt ihr auf den verzichten? Und die sagten, mit Vergnügen. Und so wurde ich Gefangenenvernehmer. Das gibt's nur in Amerika und das ist mir auch nahe gegangen und geblieben. Ja. Mhm. Ist mir dann mehrere Male sowas passiert und jedes Mal kam ich sofort wieder frei.
Sie sind dann ja nach dem Krieg zurück und haben studiert, Anglistik, Theaterwissenschaften. Dann haben Sie dieses Fulbright-Stipendium bekommen für die Sorbonne in Paris, haben Sie erzählt, oder?
Naja, ich bekam dieses Stipendium nach Paris als amerikanischer Student.
Ja, ein Amerikaner in Paris.
Ja, als Amerikaner in Kalifornien hatte man eine wunderbare Freizügigkeit den Professoren gegenüber. Man konnte die duzen, mit Vornamen anreden. Ich war sehr geschätzt durch meine wegen meiner Literaturkenntnisse. Ja, ich kam in Frankreich an. Ein älterer Herr stieg auf ein Podium, holte ein zerknittertes Papier heraus und las eine Stunde lang einen französischen Aufsatz, den er schon 100-mal vorher aufgesagt haben musste, ja.
Und die Studenten schrieben alles mit, Wort für Wort.
Ja, aber toller nicht. Ich ging nicht mehr hin. Ich bin nicht mehr als 3-mal dort gewesen.
Weil mich hat das mit Paris doch erstaunt, also wo Sie ja eben bis heute leben. Ein Amerikaner in Paris, habe ich jetzt so gesagt, weil ja dieses berühmte Musical so heißt, mit Gene Kelly und Leslie Caron. Denn auf Ihrer Flucht waren Sie ja schon mal in Paris gewesen und es hat Ihnen gar nicht gut gefallen.
Es wurde mein Forschungsobjekt. Ich konnte Paris erforschen, wie Stanley und Livingston Afrika erforscht hatten, ja. Das gefiel mir. Damals, dieses Paris war jetzt auch noch unrekonstruiert, noch unmodernisiert. Das war zum Teil 18. Jahrhundert oder sogar Mittelalter. Und man konnte überall rein. Und ich bin über Zäune geklettert und in Häuser rein und habe mich umgesehen und habe fotografiert und habe geforscht. Ich habe ja ein Buch nachher geschrieben, Paris geheim, ja. Da steht einiges von dem drin, was man so entdecken konnte in Paris.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Georg Stefan Troller. Er wurde als Fernsehmann zunächst berühmt mit der Sendung Pariser Journal, dann vor allem mit der Reihe Personenbeschreibung. 3 Jahrzehnte lang, von 1972 bis 1993, liefen diese halbstündigen Menschenporträts im ZDF. Sind viele Prominente darunter, Muhammad Ali, Leonard Cohen, Liv Ullmann. Aber nicht nur, hat auch mehrere Unbekannte porträtiert, hat zum Beispiel auch Häftlinge im Gefängnis besucht. Auf mich wirken diese Filme heute recht aufwendig. Den querschnittgelähmten Vietnamkriegsveteran Ron Kovic zum Beispiel zeigt Troller nicht nur in dessen Zuhause, bei der Körperpflege im Bad. Er begleitet ihn mit der Kamera auch auf Demonstrationen in anderen Städten, bei Gesprächen mit Soldaten zum Beispiel. So dass ich den Eindruck bekam, Troller habe sehr viel Zeit mit seinen Protagonisten verbracht. Ich wollte wissen, wie viel?
Maximal eine Woche.
Ach.
Wir haben halt sehr viel gedreht. Aber wir haben manchmal in 3 Tagen einen Film fertig gemacht.
Aber mit dem Art Spiegelman sind Sie in New York und sind Sie in Auschwitz und sind Sie in Warschau und in anderen Städten, ja, in Polen.
Spiegelman war etwas länger. Ja, ja. Auch der Film war, glaube ich, länger. Ich glaube, er war 40 oder 45 Minuten, während wir sonst meistens nur 30 hatten. Aber der Sender, also das ZDF, hat mir eine gewisse Freizügigkeit gewährt, was die Länge betrifft. Nur was den Filmverbrauch betrifft, waren sie ganz scharf. Und ich musste dann Fragebogen ausfüllen, da stand, bitte Erklärung, warum so solcher Filmverbrauch. Und ich schrieb dann hinein, der Mann hat gestottert, dazu hat er länger gebraucht als andere Leute beim Reden.
Ja, Mensch, damals wurde ja noch mit richtigem Film gedreht.
Ja, nachher habe ich dann auch mit Video gedreht.
Es wird geraucht und gesoffen wie nichts Gutes. Das waren ja wirklich andere Zeiten damals. Also ohne Zigarette ist ja eigentlich offenbar niemand durch die Welt gegangen.
Es gibt auch keinen Spielfilm aus der Zeit, in dem nicht unaufhörlich geraucht wird.
Sie haben auch geraucht damals, nicht?
Pfeife und nachher Zigarre. Und ein Hypnotiseur hat mich davon befreit.
Ach, tatsächlich?
Ja. Mein Vater hat immer gesagt, ab 80 darf man tun, was man will. Und ich versuchte wieder anzufangen zu rauchen. Ich konnte nicht mehr rauchen. Mir wurde übel.
Ich habe mir ja mehrere, also nicht alle, aber mehrere dieser Personenbeschreibungen jetzt nochmal angesehen. Und es ist wirklich so, das sind ja meistens so Halbstundensendungen, dass ich dann hinterher so das Gefühl habe, ich bin diesem Menschen irgendwie wirklich begegnet, den sie dort vorstellen. Ich bin dem irgendwie näher gekommen. Und manchmal kommt man ihnen ja sogar ganz nahe. Charles Bukowski, den Schriftsteller, zeigen sie zum Beispiel auf dem Klo. Der sitzt auf dem Klo und liest den Playboy.
Ist doch schön, war sein Vorschlag.
Und das sagen sie auch. Und das fand ich sehr interessant. Also weil sie öfter so diese vierte Wand durchbrechen, zeigen dann Szenen und sagen dann, das hat sich Charles Bukowski gewünscht oder diese Szene hat sich Art Spiegelman extra gewünscht oder auch Thomas Brasch. Das scheint mir ungewöhnlich. Ne? War das sozusagen das Neue, was sie damals ins Fernsehen gebracht haben oder was war das an diesem Film?
Ich bin halt ein deutscher Dichter.
Das beantwortet natürlich alles.
ja, ich habe zum Entsetzen der neuen deutschen Schule des Filmemachens ja sehr viel Text geschrieben. Es gab ja eine Zeit lang, wie hieß denn das? Ich glaube, die Stuttgarter Schule, ich weiß es nicht mehr genau. Text war verboten. Man durfte nur Stille beobachten, versteckt über Monate hinweg. Aber man durfte selber nicht intervenieren. Und ich habe bemerkt, zu meinem Erstaunen, dass die Leute mich auf meine Texte ansprachen, statt auf meine Bilder. Das war mir überhaupt nicht lieb. Aber wenn dem so war, dann musste ich eben auch schauen, dass diese Texte etwas bringen. Ja? Und dann habe ich halt ganz stark, bin ich ganz stark auf meine Texte eingestiegen und habe experimentiert mit den Texten.
Ja, also es gibt so zwei Formen von Text, wenn man so will. Einmal einen Kommentar von Ihnen aus dem Off und dann aber eben auch so diese Interviewpassagen. Wenn wir nochmal an den Schriftsteller Thomas Brasch denken, das fand ich sehr interessant.
Er nicht.
Den Film. Er wirft Ihnen immer vor, ja, Sie wollen ihn ja sowieso nur vorführen und zur Unterhaltung des Publikums und stellt auch so Gegenfragen. Und da gab es so eine Szene, das fand ich sehr schön, da sagen sie ihm, ich vermisse ihre Neugier, also ihre Beobachtung, teilen sie da mit. Und dann hinterher habe ich gedacht, genau, das ist sein Problem, der weiß immer schon alles. Das hat mir gut gefallen.
Habe ich vergessen. Aha, das weiß ich jetzt nicht mehr.
Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall, wir erfahren auch immer von Ihnen, was Sie von Ihrem Gast denken.
Die Sache wird ja langweilig, wenn man einfach abfilmt, was die Leute so erzählen oder tun. Das Ganze muss wie eine Forschungsreise ins Innere Afrikas sein. Das ist das Einzige, was dann mich interessiert hat. Was kommt da heraus, wenn man wirklich die Leute fordert, ja, und ihnen unübliche, unangenehme Fragen stellt. Und ich fand dann sehr schnell heraus, dass gerade diese Fragen meine Leute interessiert haben, weil sie dabei selber sich selbst auf die Spur kamen und Dinge erfuhren, die ihnen nicht so gegenwärtig waren. Und das hat sie dann interessiert. Und auf einmal war der Troller nicht nur ein Beobachter und ein Belästiger, sondern ein Beichtvater.
Ja, wobei Sie ja häufig Fragen gestellt haben, die mir persönlich eher fremd sind. Also so große, absolute Fragen wie, Was bedeutet Glück in Ihrem Leben? Was bedeutet Liebe in Ihrem Leben? Warum haben Sie diese Fragen gestellt?
Weil ich selber wissen wollte. Ja, weil ich selber immer gehofft hatte, insgeheim gehofft hatte, Auskünfte zu bekommen, die auch für mein Leben fruchtbar sein könnten.
Ja, mir ist aufgefallen, dass man Sie früher häufiger zu Ihrer Interviewtechnik befragt hat. Ne? So, wie machen Sie das, aus den Leuten ganz viel rauszubekommen? Und ich habe so den Eindruck, in den letzten Jahren hat sich Ihre Perspektive verschoben. Also Sie sprechen jetzt eher darüber, was Sie eigentlich gelernt haben von den Menschen, mit denen Sie gedreht haben.
Ja, aber das war nicht die Hauptaufgabe während dem Dreh. Mhm. In den Filmen ging es ja um ein möglichst intimes Porträt der betreffenden Person. Aber ich merkte dann, je länger wir diese Serie fortführten, dass ich eigentlich Fragen stellte, die mich selber betrafen. Wobei ich selber etwas lernen wollte von der Art, wie diese Leute überlebten, trotz ihrer Schwierigkeiten, die ja alle hatten mit dem Leben. Ich habe sie mir danach ausgesucht und wollte von ihnen lernen, wie machen die das. Ja. Und das hat auch zum Teil funktioniert. Sie brachten mir Dinge, während es so aussah, als ob sie nur dazu da wären, dem Publikum etwas zu erzählen oder vorzumachen, vorzuspielen. Aber in Wirklichkeit liefen dann im Laufe des Drehs zunehmend die Dinge darauf hinaus, dass ich etwas persönlich von ihnen erfahren wollte, wie man überlebt, wie man richtig lebt, wie man mit seinen Problemen fertig wird. Das habe ich die dann eigentlich meistens gefragt.
Aber war Ihnen das damals schon bewusst, dass Sie eigentlich das wissen wollten, oder ist das erst später gekommen?
Nein, es wurde mir mehr und mehr bewusst während der Dreharbeiten. Filmen und vor allem mit Personenfilmen bedeutet ja, sich auf das Leben einlassen und auch Gemeinschaftlichkeit herstellen mit einer Person, ja sogar Freundschaft herstellen in wenigen Tagen, in ganz kurzer Zeit, ja. Verständnis aufbringen für die anderen, aber auch Verständnis von ihnen einfordern für dich.
Genau.
Das bedeutet also Gegenseitigkeit und das war mir dann zunehmend bewusst.
Mochten Sie denn alle diese Leute, mit denen Sie gedreht haben?
Alle.
Weil
sogar Brasch. Sogar Woody Allen.
Genau, der ja sich am unfreundlichsten verhalten hat. Also, weil man merkt es nicht immer, dass Sie die Menschen mögen, mit denen Sie da drehen. Nee.
Ich dachte, man hätte es zu viel gemerkt. Aha.
Und wollten Sie, Sie wollten auch von denen gemocht werden?
Was heißt gemocht? Geliebt.
Geliebt.
Das Ganze ist eine Liebesforderung.
Ist Ihnen das gelungen?
Ja, oft. Das ist ja auch okay. Und deswegen haben wir diese Filme Anklang gefunden, weil da eine persönliche Spannung immer zwischen dir und der anderen Person war.
Sie haben ja vorhin ganz eindrücklich erzählt von dem Selbsthass, der in Ihnen sozusagen angerührt wurde durch den Antisemitismus. Sie haben sich ja auch häufig als menschenscheu bezeichnet. Und also umso erstaunlicher ist das ja eigentlich, dass Sie dann nicht Naturfilmer geworden sind, sondern Porträtfilmer, Menschenfänger. Also das wirkt so wie so eine Art Konfrontationstherapie. Ich gehe dahin, wovor ich Angst habe.
Ja, es ergab sich halt so. Weiß auch nicht warum. Ich sah diese Person, mit der wir gedreht haben, als Person in einer Novelle, einer Kurzgeschichte oder eines Romans, den ich schrieb. Sie wurden meine Personen. Nicht nur ihre eigenen, sondern auch meine. Und habe bestimmt oft genug ihr Leben verzerrt, um meinen Vorstellungen zu genügen. Ja, das war es. Anstatt Romane zu schreiben, habe ich Menschen romanciert.
Aber wenn Sie so Selbstzweifel hatten, haben Sie dann auch an Ihrer Arbeit gezweifelt? Oder nur an sich selbst, an Ihrer Person?
Ja, am Anfang natürlich auch an meiner, ich will das Wort Arbeit ja nicht benutzen, das ist ja übertrieben, Spielerei.
An Ihrer Filmerei, hatten Sie daran auch Zweifel?
Am Anfang ja. Das Pariser Journal habe ja nicht ich erfunden, das gab es schon. Und ich habe es nur übernommen. Ab der 8. Nummer, glaube ich. Habe dann noch 50 weitere gemacht. Ja, ich wusste nicht genau, was das ist, was ich da mache. Und das, dieses Journal, dieses romancierte und auch zum Teil romantische, poetisch angelegte Pariser Journal, brachte mir echte Erfolge in einem Deutschland, dem man über Jahrzehnte eingeredet hatte, es muss kühl und neutral bleiben, ja. Es darf sich nicht mehr auf irgendwelche emotionale Abwege begeben, wie in der Nazizeit. Man war zur Objektivität erzogen worden in dem Deutschland, das es nach dem Krieg gab. Und ich war der Erste, der wieder ein emotionales oder sogar romantisches Filmwerk produzierte. Habe ich erst nachher herausgefunden, dass dem so war. Aber das war wohl der Erfolg des Pariser Journals. Hm. Man durfte nicht über Deutschland romantisch sein, aber man durfte über Paris, ja.
Das stimmt. Also alleine, dass es eine Sendung gab, Pariser Journal, die nur um Paris ging im westdeutschen Fernsehen, das ist ja schon, ich kenne sowas nicht aus London oder New York oder irgendeiner anderen Stadt, lief von 1962 bis 1971 für diejenigen, die damals noch nicht auf der Welt waren.
Ja.
Also alle möglichen Geschichten aus Paris, aus Elendsvierteln, über Prominente, was man sich nur vorstellen kann.
Naja, es war auch im Übrigen Frankreich, würde auch in der Provinz gedacht.
Das stimmt, ja.
Ja, ja.
Anfang der 1950er Jahre beginnt Georg Stefan Troller als Journalist zu arbeiten, und zwar von Paris aus. Für verschiedene Medien, für kanadische und amerikanische, für österreichische und deutsche Sender. Zunächst als Radiomacher, dann als Fernsehmann. Nach ein paar Jahren hat Troller dann nur noch für westdeutsche Sender gearbeitet, also ausgerechnet für Deutsche. Warum?
Ja, ich glaube, das waren eher die Umstände, die mich dazu gebracht haben. Die Amerikaner haben die Sendungen, die ich damals machte, die ja für Amerika waren, ja, in einer Kongressdiskussion angezweifelt, dass für amerikanisches Geld amerikanische Propaganda gemacht werden darf. Das war eigentlich widersprach der amerikanischen Verfassung. Und die Sendung wurde eingestellt. Es war eine Sendung, die eigentlich über den Marshallplan begann und nachher sich dann ausweitete und so weiter. Aber ein Kongressabgeordneter namens Dvořák, böhmisch bis dahin aus, hat herausgefunden, es wird hier für amerikanisches Geld Propaganda in Amerika gemacht. Das ist eigentlich verboten. Ja, und damit war die Sendung eingestellt. Aber ich hatte schon für den Marshallplan Sendungen für Deutschland gemacht und habe dann auch ganz schnell alle deutschen Sender aufgesucht und überall für meine Idee, eine Pariser Sendung zu machen, Anklang gefunden. Ja.
Aber war das wirklich nur Zufall oder wollten Sie nicht vielleicht auch gerade vom deutschen Publikum Anerkennung?
Es passiert einem nur das, was man zutiefst wünscht. Nein, das will ich nicht sagen. Nach Auschwitz darf man das nicht sagen. Aber es passiert einem das, was einem zusteht, im beruflichen oder auch im emotionalen Leben. Das, was dir gemäß ist, passiert dir. Außer in Auschwitz. Mir war das gemäß, das musste so passieren.
Na, Sie wollten es auch, glaube ich.
Zutiefst wollte ich es. Obwohl ich durchaus einverstanden war, Sendungen auf Englisch zu machen für die Amerikaner. Aber zutiefst war der Wunsch der Auseinandersetzung mit dem deutschen Publikum Aber was heißt die Auseinandersetzung? Wollte er wieder mal geliebt werden?
Naja, und zwar von denjenigen, die ihn ihren Selbsthass eingepflanzt hatten. Die gesagt hatten, als Jude bist du nichts wert.
Ja, ja. Aber ich habe mich nicht als Immigrant geoutet.
Nee.
Bis in die 80er Jahre hinein. Die hielten mich alle für einen Elsässer, der Deutsch spricht oder sowas, ja. Und ich habe das dabei belassen.
Weil die alten Nazis und Antisemiten alle noch da waren? Oder warum haben sie das?
Die waren alle noch da. Aber sie haben sich verstellt, sie genierten sich, ja. Die haben sich dann alle als große Israel-Freunde oder Judenfreunde ausgegeben oder große Demokraten und was weiß ich. Das konnten die ja. Der ganze deutsche Geheimdienst waren ehemalige Nazis, Justizministerium und so weiter, ja. Aber das war ja wiederum eine Aufgabe für mich. Nicht die mit Argumenten zu bekehren, schon die dazu zu bringen, dass sie einen Juden lieben. Ja, nee, es kam diese Spielfilm-Trilogie Wohin und Zurück von Axel Corti, wo ich die Drehbücher geschrieben habe. Und das war eigentlich mein Outing. Damit habe ich mich zu dem bekannt, was ich war, habe meine Geschichte erzählt. Naja, das konnte man in den 80er Jahren, ja. Da gab es genügend Jugendliche, die mit den Nazis nichts mehr am Hut hatten.
Sie waren ja selbst noch ein Jugendlicher, als Sie Österreich verlassen mussten, noch keine 17. Was ja auch heißt, dass Sie emigriert sind mit dem Wortschatz eines 17-Jährigen, eines Jugendlichen. Und dann später waren Sie dann erwachsener Mann und machten dann Ihre Filme und haben gesagt, die Leute haben Sie für einen Elsässer gehalten, weil irgendwie hatten Sie wohl einen kleinen Dialekt. Wie haben Sie das denn geschafft, Ihr Deutsch so reich und lebendig und geschmeidig zu halten über die Jahre?
Übers Gedichte aufschlagen. Für mich selber. Ich kannte hunderte von Gedichten auswendig und habe unaufhört, tue es jetzt noch, rezitiert. Ja.
Ah ja.
Aber es war ein etwas altmodisches Deutsch und das war ein Problem. Ich musste mit dem modernen Deutsch zurande kommen. Und da habe ich eben viel Zeitung gelesen und so weiter, ja. Damit man das nicht merkt, dass das eigentlich eine vergangene Sprache ist, die ich da hatte.
Es gibt einen sehr amüsanten Text von Ihnen, Der schlafende Fels aus dem Leben eines Trilinguisten. Also Ihnen stehen ja drei Sprachen zur Verfügung, Deutsch,
ja, ja, ja,
Französisch, ja, und Englisch, wo Sie auf der Suche nach Ihrem Morgenrock den in drei Sprachen suchen und rufen. Habe ich mich gefragt, Herr Troller, in welcher Sprache führen Sie denn Ihre Selbstgespräche?
Ja, ich merke zum Beispiel, dass ich mit dem Kater öfter Englisch rede. Weil man doch mit einem Kater oft in meiner Befehlsform oder einer Aufforderung oder so, und das kann ich am besten auf Englisch als amerikanischer Soldat. Ja, aber sonst, nein, meine Selbstgesprächssprache ist Deutsch. Sonst könnte ich sie auch nicht mehr schreiben. Das war ja mein Albtraum, dass ich meine Sprache verliere. Ist es noch immer. Also jetzt fehlen mir schon alle Namen, aber das scheint ja üblich zu sein. Aber mir fehlen auch Worte. Und das empfinde ich als eine starke Bedrohung, weil ich ja noch immer schreibe.
Ja, Sie schreiben noch immer. Also Sie haben Ihr Leben lang geschrieben, haben Filme gemacht, aber eben immer auch Bücher geschrieben, Drehbücher geschrieben.
Und Sie Zeitschriften.
Ja, genau. Und Sie haben jetzt mit 101 noch eine monatliche Kolumne in der Welt.
Ja.
Müssen Sie immer tätig sein oder liegt es am Schreiben müssen? Was treibt Sie da an?
Ja, was treibt den Schreibenden an? Der Versuch, Leben in Worte umzugießen, ja, möglichst lebendig, lebensnah zu sein mit seiner Schreibe. Ich glaube, das empfinde ich jetzt als eine meiner Hauptaufgaben.
Was ihr auffällt, ist, dass ihr Schreiben sich immer an der Wirklichkeit orientiert hat. Also auch die Drehbücher lehnen sich ganz eng an ihre eigene Biografie an. Oder Sie haben auch Biografien über andere geschrieben, aber eben keine Fiktion.
Oder kaum je. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, aber es ist ja kürzlich ein Buch über meine kindlichen Werke erschienen.
Ja. Die jugendlichen Werke, ja.
Ja.
Der Unnötige.
Genau.
Das stimmt, aber abgesehen
davon, ja.
Von diesen Fingerübungen des 20-Jährigen.
Ja, aber ich muss sagen, dass natürlich auch meine biografischen und autobiografischen Darstellungen zum Teil Fiktion sind. Und ich habe auch eine ganze Serie von fiktiven Interviews publiziert, ja.
Es hat schon immer eine enge Verbindung. Also es ist doch etwas anderes, als wenn ich mir einen Kriminalroman ausdenke, zum Beispiel.
Ja, ja. Dazu habe ich nicht die Fantasie. Ich habe immer Romanschriftsteller ungeheuer bewundert. Aber ich habe nicht die geringste Veranlagung dazu, einen Roman zu schreiben. Habe auch kein Zeitgefühl.
Vielleicht ist ja Ihr Leben selbst auch romanhaft genug.
Ich empfinde es eher als anekdotisch und nicht romanhaft. Romane müssen einen Zweck erfüllen, eine Lebensansicht oder eine religiöse Ansicht oder was immer darzustellen versuchen anhand von Menschen. Das kann ich nicht. Das ist irgendwie nicht mein Bier.
Aus Georg Stephan Trolles Familie wurden 19 Menschen von den Nationalsozialisten ermordet. Er konnte vor den Nazis fliehen. Er hat überlebt.
Ja, nur dank meinem Vater. Der Geschäftstüchtigkeit meines Vaters. Er hat zum Beispiel noch ganz spät einen Posten Felle an einen jugoslawischen Pelzhändler verkauft und hat ihm gesagt, er soll ihm das jetzt nicht bezahlen, sondern erst später. Und von diesem Geld haben wir zum Teil gelebt. Solche Dinge hat mein Vater als eingefleischter Geschäftsmann hingekriegt. Ich bin in der Beziehung völlig hoffnungslos.
Heute empfinden Sie, also weil ich das jetzt häufig gelesen, gehört habe, diesen Begriff der Überlebensschuld, empfinden Sie Schuld oder empfinden Sie vielleicht auch Dankbarkeit?
Ironie. Zufall. Schicksal hat seine Witze mit mir getrieben. Ich kann es weder als Dankbarkeit dem Schicksal gegenüber empfinden, oder religiös oder so, sondern, wie man auf Jiddisch sagt, so ist sich Leben.
In diesem Film Auslegung der Wirklichkeit von Ruth Rieser zu ihrem 100. Geburtstag, da besuchen Sie noch einmal, wie Sie vorhin erwähnt haben, Dachau, also jetzt die Gedenkstätte des Konzentrationslagers. Und da ist so eine ganz eindrückliche Szene, die Ruth Rieser schiebt sie im Rollstuhl und als sie aber bei der Toreinfahrt ankommen, dann sagen sie halt, sie wollen gehen durch das Tor, sie wollen nicht gerollt werden.
Ja, auch das hat mit dem Lager nichts zu tun. Das ist einfach die Schmach, die Schande, von einer Frau gerollt zu werden, glaube ich. Aber es ist auch die Bequemlichkeit, durch ein solches Lager gerollt zu werden, heißt ja, sie es sich bequem machen, ja. Und dazu hat man nicht das Recht. Wenn, so musste man schon, wenn auch unter Schwierigkeiten, zu Fuß durchlaufen. Das gehörte sich so.
Ich habe zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal zwei Troller-Fragen für Sie, Herr Troller. Was bedeutet Glück für Sie?
Ich glaube, diese Frage habe ich blöderweise x-mal gestellt, habe es nachher bedauert. Das war wirklich die doofste Frage überhaupt.
Ach, ja. Deswegen antworten Sie jetzt nicht.
Ich wüsste nicht, was ich dazu sagen soll.
Okay, dann habe ich noch eine Trollerfrage. Welche Rolle spielt die Liebe in Ihrem Leben?
Wie viele Stunden haben wir noch Zeit?
Solange Sie möchten.
Also ich kann mich auf gar keinen Fall als großen Liebenden empfinden. Aber Anziehung, Begierde, Zuneigung konnte ich praktisch zu jedem Menschen empfinden, mit dem wir je gedreht haben. Ja, Und ich denke mir, dass möglicherweise die geheime Absicht hinter diesem ganzen Drehvorhaben war für mich, dass ich nach so vielen Jahren der Liebeleerheit, Liebelosigkeit und des Hasses wieder lieben lernen wollte, Menschen lieben lernen wollte. Ich glaube, dass das der geheime Antrieb gewesen ist, der mich in diese Filmerei gebracht hat.
Und, haben Sie es geschafft? Haben Sie es wieder gelernt?
Ja. Ja, ja.
Sie waren ja zweimal verheiratet, Sie haben zwei Töchter. Ist da auch Liebe?
Und habe über 1000 Filme gemacht mit Menschen, die ich angeliebt habe. Jede Liebe ist anders. Jede Liebe ist total anders. Und es gab auch diese Liebe zu den Leuten, mit denen wir gedreht haben. Und es gab Liebe zu Frauen, es gab Liebe zu Töchtern, das ist vollkommen klar, ja. Aber ich vergleiche das doch nicht. Aber da ich als Kind davon überzeugt war, nicht lieben zu können, glaube ich, dass ich einen Großteil meines Lebens damit verbracht habe, mir das Gegenteil zu beweisen, zu erweisen, ja.
Herr Troller, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen für die guten Fragen. War ein schönes Interview.
Danke.
Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe mein ganzes Leben vor Ihnen ausgebreitet.
Dabei habe ich nicht mal alles gefragt, was ich fragen wollte. Ich fand es auch ein wirklich schönes Gespräch.
Danke.